Es gibt ja Leute, die machen, wenn sie verreisen, ganz gerne eine Fahrt ins Blaue. Das heißt, da wird vorher gar nichts geplant, sondern einfach geguckt, wie ist das Wetter, wozu da habe ich Lust und dann geht's los. Ich gehöre nicht so zu diesen Leuten und wahrscheinlich gehören die meisten nicht dazu, sondern die meisten machen sich vorher ihre Gedanken, wo es hingehen soll, was ihr Ziel ist und machen klare Pläne, wie sie dann dahin reisen wollen. Wer seine klaren Vorstellungen hat und wer seine klaren Pläne hat, den ärgert es natürlich sehr, wenn dann was dazwischen kommt, wenn die Pläne durchkreuzt werden. Das ist ärgerlich. Die Bibel erzählt uns eine ganze Menge Reisegeschichten. Und die ausführlichste Reisegeschichte der Bibel, das ist sicher die Geschichte von der Reise des Volkes Israel aus Ägypten durch die Wüste ins gelobte, also ins versprochene Land. Eine sehr lange Reisegeschichte. Wer die aufmerksam liest, der merkt sicherlich, hier kommt es nicht so sehr auf historische Details an, sondern diese Geschichte ist eine Glaubensgeschichte. Es ist eine Glaubensreise. Es ist die Lebensgeschichte von Menschen und ihrem Glauben. Man kann sich selber wiederfinden auf dieser Glaubensgeschichte und darauf kommt es ja auch an, dass die Geschichten der Bibel zu meiner eigenen Lebensgeschichte werden, dass mein eigener Glaube darin seinen Halt findet, dass es auch meine Glaubensgeschichte wird. Die Geschichte von der Reise Israels durch die Wüste ins gelobte Land, das war eine Reise von Menschen, die große Hoffnung hatten. Und trotzdem sind sie unterwegs immer wieder auf ungeahnte Hindernisse gestoßen. Sie sind in Sackgassen geraten, sind Irrwege gegangen. Sie haben lange Durst- und Hungerstrecken gehabt. Und immer wieder gab es verpasste Gelegenheiten auf dieser Reise mit richtig viel verpasster Zeit. Also nicht nur ein paar Stunden Zeit verpasst, weil die Deutsche Bahn mal wieder spinnt, sondern richtig verlorene Lebenszeit, 40 Jahre in der Wüste. Aber auch das andere hat es gegeben, dass sich unerwartet neue Wege öffnen, dass Hindernisse, die unüberwindlich schienen, aus dem Weg geräumt werden oder dass man mitten durchgehen kann, dass Gefahren überwunden werden, dass sich Lebensmittel und Unfallhilfe mitten in der Wüste finden. Und vor allem das, dass auf all diesen Wegen Gott sich finden lässt. Gott segnet nicht etwa alle Wege ab, die die Menschen gehen, aber er ist immer wieder zu finden. Heute haben wir einen Ausschnitt aus einer Geschichte gehört, in der sich der Weg des Gottesvolks und der Weg eines einzelnen Reisenden kreuzen. Bileam heißt dieser Einzelreisende. Und wir sehen ihn in dieser Geschichte auf einem typischen Reisegefährt seiner Zeit, auf einem Esel. Damit strebt er seinem Ziel entgegen. Das heißt, im Moment kann von Streben gar keine Rede sein, denn die Reise ist ja zum Stillstand gekommen. Der Esel bockt und das zum wiederholten Mal. Der legt sich einfach stur mitten auf den Weg. Und Bileam ist mit den Nerven am Ende. Er tobt und flucht wie ein moderner Autofahrer im Stau. Viel schlimmer noch, er reißt den Stock raus und geht auf den Esel damit los. Der Esel müsste eigentlich schreien vor Schmerz, aber stattdessen bringt er ganz andere Laute hervor. Der Esel öffnet seinen Mund und ja, und was dann kommt, das kann man nur verstehen, wenn man zurück an den Anfang dieser ganz besonderen Reise geht. Die Reise des Bileam hat durchaus etwas zu tun mit der Wanderung des Volkes Israel ins gelobte Land. Das Volk Israel ist seinem Ziel mittlerweile nämlich schon sehr nahe gekommen. Sie müssten nur noch das Gebiet der Moabiter durchqueren. Aber obwohl sie versuchen, mit den Moabitern anständige Passagerechte auszuhandeln, die lassen sie einfach nicht durch. Mehr noch, die wollen dieses Volk überhaupt nicht in ihrer Nähe haben. Die wünschen sich nichts Dringenderes, als dass Israel zurück muss in die Wüste und dort am besten verreckt. Und damit das Wirklichkeit wird, kommen die Moabiter und ihr König auf eine perfide Idee. Es gibt da diesen Bileam. Das ist ein Mann mit ganz besonderen Fähigkeiten. Bileam ist ein Seher und ein Wahrsager. Also er ist einer, der so klar sehen kann, dass er wie kein anderer die Wahrheit sagt über das, was ist und über das, was kommen wird. Bileam ist ein Mann Gottes. Gott öffnet ihm die Augen für die Verhältnisse. Gott öffnet ihm die Augen für die Menschenwege. Gott öffnet ihm die Augen für seinen Willen, für das, was zu Gottes Willen passt und für das, was nicht gut ist, was nicht zu Gottes Willen passt. Das sieht er auch. Bileam sieht vor allem, zu welchen Konsequenzen es kommt, wenn Menschen nicht auf Gottes Wegen gehen, sondern nur ihre eigenen Ziele verfolgen. Das kann Bileam sehen. Und das kann er wahrhaftig so klar dann sagen, dass er eben ein richtiger Seher und ein Wahrsager ist im Namen Gottes. Der Moabiterkönig denkt sich aber, wenn wahr wird, was der Bileam sagt, dann soll er doch das sagen, was ich wahrhaben will, und zwar im Namen Gottes. Dann soll wahr werden, was ich mir wünsche. Und so schickt er Leute zu Bileam, wichtige Leute, Leute, die Geld mitbringen, und die fordern Bileam auf, verfluche das Volk, damit sie vertrieben werden. Denn wenn du es sagst, dann wird's ja wahr. Aber Bileam ist wirklich ein Mann Gottes. Der lässt sich nicht so einfach kaufen. Und darum sagt er den Boten, die ihm da mit ihren Geldsäckeln und ihrem Auftrag kommen, ich kann nur sagen, was Gott mir sagt, darum muss ich hören, was Gott mir sagt. Also wartet ab bis morgen, dann sage ich euch Bescheid. Und am nächsten Morgen sagt Bileam den Boten des Königs ein ganz klares Nein. Ich kann nicht tun, was ihr wollt. Dieses Volk ist Gottes gesegnetes Volk. Ich kann es nicht verfluchen. Und so müssen die Boten unverrichteter Dinge wieder abziehen. Aber der Moabiterkönig lässt sich nicht abspeisen. Fast scheint es so, als könnte der auch wahrsagen. Der sagt nämlich, man muss einfach nur wichtigere Leute schicken und vor allem mehr Geld. Dann wollen wir doch mal sehen, ob das die Sicht des Sehers nicht verändert. Gesagt, getan. Der König schickt seine obersten Fürsten und viel mehr Geld als das Mal davor. Und die zeigen dem Bileam, was sie mitgebracht haben. Und die wiederholen noch einmal den Auftrag des Königs, komm mit uns und verfluche dieses Volk. Noch einmal hält sich Bileam daran, ich kann nur sagen, was Gott will. Aber das Geld, das hat er gesehen, der Bileam. Das hat er auch wahrgenommen. Und so sagt er ihnen ganz höflich, bleibt doch über Nacht bei mir. Ich frage Gott noch mal, sehen, ob nicht doch noch was drin ist. Man möchte fragen, Bileam, was Neues von Gott? Wie denkst du dir denn das? Glaubst du, Gott kommt über Nacht zu einer neuen Sicht? Was hat sich denn geändert, außer der Geldsumme? Aber am nächsten Morgen hat Bileam einen überraschenden Bescheid für die Boten des Königs. Er sagt ihnen, alles klar. Ich bin dabei, ich komme mit. Ja, lieber Bileam, was ist denn wohl geschehen in dieser Nacht? Was hast du denn gesehen? Was hast du denn gehört? Was reicht denn aus, dass du auf einmal etwas siehst, was Gott beim letzten Mal noch gar nicht wollte? Bist du überhaupt noch ein Seher, Bileam? Oder hat dich da was geblendet? Bileam steigt auf seinen Esel und reitet los. Jetzt schaut er nicht mehr nach rechts und nach links, er sieht nur noch das, was er sehen will, und auf diese Weise ist für ihn alles klar. Der Weg ist frei, also zügig voran. Doch dann taucht da ein Hindernis auf. Ein Hindernis, das man eigentlich gar nicht übersehen kann. Ein Engel Gottes steht im Weg, mit einem Schwert in der Hand. Und das heißt doch wohl, stopp, Biliam, hier geht's nicht weiter. So geht das nicht. Was du dir in den Kopf gesetzt hast, das ist nicht Gottes Weg. Aber der Seher hat keine Augen für Gottes Boten. Es muss weitergehen. Es darf keinen Stopp geben. Was Biliam sich in den Kopf gesetzt hat, das muss er auch erreichen. Der Esel, der sieht mehr. Der Esel sieht das Hindernis. Er sieht den versperrten Weg. Aber weil Biliam ihn immer weiter antreibt, bleibt dem Esel nichts anderes übrig, als auszuweichen. Und er geht dann querfeldein durch. Und Biliam fängt an zu wüten. Er will auf seinen Weg zurück. Er duldet keinen Aufenthalt und keinen Umweg. Vorwärts, du dummes Vieh, und mit dem Stock bringt er den Esel wieder auf Linie. Dann dauert es nicht lange, bis das nächste Hindernis kommt. Der Engel Gottes hat sich eine Stelle ausgesucht, wo Mauern zu beiden Seiten des Weges das Ausweichen erschweren. Auch diesmal hat Biliam keine Augen für das, was eigentlich offensichtlich ist. Für ihn muss es einfach vorwärts gehen. Biliam will die Warnzeichen nicht wahrnehmen. Er sieht nur noch seinen Weg. Gottes Signale sieht er nicht mehr. Und wieder sieht der Esel mehr als der Mensch. Der Esel zögert, der bleibt stehen. Aber weil Biliam ihn immer weiter treibt, zwängt er sich schließlich so nah an der Mauer entlang, an dem Engel vorbei. Dabei quetscht er Biliam den Fuß ganz empfindlich. Aber selbst der Schmerz, den er dadurch bekommt, öffnet ihm nicht die Augen. Biliam prügelt auf sein Tier ein. Es muss weitergehen. Ich lasse mich nicht aufhalten. Ich lasse mich nicht abhalten von dem, was ich mir in den Kopf gesetzt habe. Und so kommt es schließlich zu der letzten Szene. An der engsten Wegstelle kommt der Esel nicht mehr an dem Engel vorbei. Der Esel sieht, was für Biliam nicht sichtbar ist. Er sieht, dass es nicht weitergehen kann, und darum legt er sich in seiner Not auf den Weg. Und weil dem wütenden Biliam auch da noch nicht die Augen aufgehen, darum tut Gott schließlich dem Esel das Maul auf. Der Esel spricht. Ja, wirklich. So sprechend, so eindeutig ist die ganze Situation, dass auch der Esel sprechen kann. Was habe ich dir getan? Warum schlägst du mich? Bin ich nicht dein Esel, auf dem du jahrelang geritten bist und der dir nie Ärger gemacht hat? Ein sprechender Esel. Ist das nicht ein bisschen eine Zumutung für uns moderne Menschen? Aber warum wundern wir uns so sehr über den Esel und nicht über den Biliam, der so verbissen seinen Weg geht und nichts mehr sehen kann mit einem Mal? Was muss passieren, damit ein Mensch, der stur seinen eigenen Weg geht, der verbissen seine eigenen Ziele verfolgt, der sich nicht mehr warnen und aufhalten lässt, was muss passieren, damit der endlich zur Einsicht kommt? Wenn selbst Engel nichts mehr ausrichten können, dann muss Gott vielleicht mal einen Esel schicken. Natürlich ist das ärgerlich, wenn man aufgehalten wird, das kennen wir alle selber. Das ist nervtötend, wenn die eigene Wegplanung durchstrichen wird. Und das ist besonders dann ärgerlich, wenn es sich nicht einfach um Wegplanung, sondern um Lebensplanung handelt. Wenn man sich vorgenommen hat, so soll mein Leben gehen. Das ist eine Zumutung, wenn wir mitten in der Fahrt ausgebremst werden. Habt ihr das schon erlebt, dass es mit einmal einfach nicht mehr weiterging? Das, was dazwischen kam, was den ganzen Weg in Frage gestellt hat? Was muss passieren, damit wir begreifen, wann ein Stopp einfach sein muss, wann er vielleicht sogar lebensnotwendig ist? Kann das sein, dass manchmal ein Esel besser sieht als ich selber, wenn ich mich verrannt habe? Dass er von einem dummen Esel angesprochen wird, das hat Biliam zum Glück wieder zu Verstand gebracht. Er hat den Engel dann doch noch gesehen. Und er hat eingesehen, in welcher Gefahr er war. Bileam hat im Eselswort sozusagen das Gotteswort erkannt. Und er hat sich wieder auf den richtigen Weg bringen lassen. Er hat sich das gefallen lassen, dass Gott den gut bezahlten Fluchauftrag der Moabiter in einen Segen verwandelt hat. Denn so geht die Geschichte weiter, dass Bileam zwar mitgeht mit den Boten des Königs aus Moab, aber dass er dann das Volk Israel nicht verflucht, sondern dass er nur Segensworte aussprechen kann. Tja, und dieser Segen, der schließt sozusagen den Kreis bis zum Anfang unseres Gottesdienstes, denn dieser Segen ist dann irgendwie doch ein weihnachtlicher Segen. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel kommen. Das sagt Bileam unter anderem. Und es ist dieses Segenswort von Bileam, das viel später den Evangelisten Matthäus dazu veranlasst hat, in seiner Version von der Weihnachtsgeschichte auch vom Stern über dem Geburtsort Jesu zu erzählen. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen. Lukas erzählt davon nichts, aber dem Lukas haben spätere Künstler an die Krippe dann auch noch Ochs und Esel hinzugefügt in ihren Gemälden. Sie wussten, Ochs und Esel wissen manchmal besser als wir Menschen, wer der Herr ist, der uns leitet und versorgt. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel kennt die Krippe seines Herrn, aber mein Volk versteht's nicht. So heißt es bei Jesaja, so haben wir es am Anfang des Gottesdienstes gehört. Mein Volk, dazu gehören wir auch. Zu den Leuten, die manchmal ihre eigenen Wege ganz genau vor sich sehen, aber nicht das sehen können, was Gott von uns will. Ja, ärgerlich ist das, wenn unsere Pläne durchkreuzt werden. Erst recht, wenn es sich dabei um Lebenspläne handelt. Aber was wären wir für Esel, wenn wir die Leitung Gottes in den Wind schlagen? In Teilen von Norddeutschland rufen die Leute manchmal, wenn sie jemanden warnen wollen, Warschau. Hat nichts mit Polen zu tun. Warschau, das soll heißen, Achtung, pass auf, schau nach vorn. Für den Wahrsager Bileam und vielleicht ja auch für uns müsste das heißen, Warschau, schau auf Gott, lass dich nicht blenden von Ideen, die dir den klaren Blick verstellen. Du verpasst sonst den Segen Gottes. Amen. Lasst uns beten.